Ja, von meiner Seite nochmal einen ganz schönen guten Morgen an alle. Ich freue mich, dass wir heute miteinander das Wort Gottes teilen dürfen. Und liebe Freunde aus Afrika, die haben ja mal gesagt, ihr Europäer, ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit. Und ich denke mal, wenn ich jetzt meine Armbanduhr mal wegmache und mal drauf gucke, dann denke ich, hups, also in einer halben Stunde wird es ein bisschen schwierig. Aber auf der anderen Seite bin ich auch wieder ganz deutlich darauf aufmerksam gemacht worden, welche Gnade, und wir haben heute schon viel von der Gnade gehört, auch in der ersten Stunde, es doch ist, das Wort Gottes überhaupt haben zu dürfen. Und das Wort Gottes ist ja nicht nur irgendwas, sondern es ist der Herr Jesus selber. Es ist lebendig und kräftig. Es ist das Wort, das heute zu uns reden möchte. Und ich möchte noch zu Beginn beten, wir können sitzen bleiben. Herr Jesus, vielen Dank, dass du selber das fleischgewordene Wort bist und dass wir es nicht mit irgendeiner toter Götze zu tun haben, sondern mit dem auferstandenen und lebendigen Gott, dass du heute da bist und vor allem, dass du nicht nur da bist, sondern dass du hineinsiehst in alle unsere Herzen, in unsere Sinne, dass vor dir nichts verborgen ist und deswegen weißt du auch ganz genau, was wir nötig haben. Und da wollen wir dich ganz herzlich bitten, dass du jedem Einzelnen, der heute hier ist, aus deinem Wort austeilst, was er braucht. Das kannst nur du, Herr. Und deswegen bitte ich dich, dass du dich selber groß machst und dass du redest. Amen. Tja, also, wenn ich so ein ganz kleines bisschen dunkle Ringe unter der Augen haben sollte oder irgendwie vielleicht einen leicht erschöpft oder müde Eindruck mache, dann liegt es schlicht und einfach daran, dass mein Wecker heute nach 3,5 Stunden geklingelt hat, weil ich gestern ein großes freudiges Erlebnis miterleben durfte, nämlich die Hochzeit meines 6. Kindes, meines Sohnes Jonathan. War ganz schön, der Adi war auch dabei, hat die Technik gemanagt und das hat uns natürlich auch gefreut. Und es war was ganz Besonderes, weil nicht nur nämlich diese Hochzeit war, sondern es hat noch eine tolle Nachricht gegeben, nämlich meine älteste Tochter und mein Schwiegersohn sind gekommen und haben gesagt: Kommt mal her, wir müssen euch was sagen. Dann sagt sie, ich bin schwanger. Und witzigerweise genau im gleichen Zeitfenster wie die Debbie, also die nächste Tochter. Und da meine Schwiegertochter auch noch schwanger ist, erwarten wir jetzt gerade 3 Enkel. Und dann habe ich gesagt zum Jonathan und zur Lisanne, hey Leute, wenn ihr euch ranhaltet, dann werden es vielleicht 4. Aber naja, ohne natürlich irgendwelchen Druck ausüben zu wollen, sind wir doch zumindest in froher Erwartung alle miteinander und wir freuen uns sehr, dass Gott auch da Gnade schenkt. Es ist nicht selbstverständlich, dass auch Kinder wieder geboren werden dürfen. Wir haben ja so gefreut über unsere Kinder, ja, aber sind gar nicht mehr da jetzt, schade, aber die haben es so toll gemacht, wirklich schön. Ja, ich möchte jetzt ganz bewusst was sagen, es könnte so sein. Als ich heute in die Gemeinde gekommen bin, da habe ich so manches beobachtet. Da gibt es doch glatt Brüder, die haben keinen Anzug mit Krawatte an. Unglaublich. Also ist doch völlig verwerflich sowas. Echt. Sogar Leitungskreisbrüder, guckt euch das mal an. Also. Sind aber auch Schwestern da. Die unterhalten sich so laut. Also, und gackern rum. Das ist nicht zum Aushalten. Das passt doch nicht zur Heiligkeit dieses Ortes, oder? Unmöglich. Also echt verwerflich und falsch. Und Kinder, die sich nicht benehmen können. Und Eltern, die hocken daneben und gucken zu. Und man denkt, ja, meine Güte, wo bleibt denn da die Erziehung? Denn ist das doch völlig wurscht, was die Kinder hier machen. Die könnte doch schon längst mal rausgehen, die stört ja ohne Ende. Ist doch verwerflich und falsch. Ach, wenn doch nur alle so wäret wie ich. Tja, ihr lacht. Ich habe die Bibel, oder? Und so wie ich das in der Bibel erkenne, so müssen es doch alle anderen auch sehen, oder nicht? Achtung! Achtung, gefährliche Falle. Sehr gefährliche Falle. Aber genau das, was diese Falle beinhaltet, genau das, was ich versucht habe mit diese, es könnte so sein, ich hoffe wirklich, ihr seht es, es könnte nur so sein, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, das soll Thema unserer heutigen Betrachtung aus dem Wort Gottes sein. Es geht letzten Endes um den Umgang untereinander, ganz, ganz praktisch. Ich möchte aber zuerst ganz kurz einen Rückblick machen oder einen Rückgriff auf die erste Predigt, die ich damals hier in unserer Gemeinde halten durfte. Schau schon wieder einige Zeit her. Erinnert ihr euch noch an die Käseglocke? Dieses Bild, über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und dieses über alles, diese Glocke, die alles einschließen soll, die soll dann den Schutzraum bieten für all die Dinge, die man dann auch bewegen muss miteinander, für alle Erkenntnisfragen, für alle Umgangsfragen, für alle Lebensfragen, wie lebe ich, was tue ich nicht, was ist richtig und was ist falsch und wie rede ich mit anderen Geschwistern darüber. Über alles aber zieht an die Liebe. Und genau von dem Punkt, da wollen wir heute ausgehen, denn das ist so wichtig, dass wir das immer im Hinterkopf behalten, wenn wir merken, dass das Wort Gottes ganz praktisch wird, dass es ganz praktisch in unserem Leben Auswirkungen hat und vor allem so Auswirkungen hat, dass ich mich frage, wie soll ich dieses und jenes in meinem Leben umsetzen. Ich möchte an der Stelle aber nicht versäumen, auch ganz klar zu sagen, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was sagt das Wort zu mir? Und was hat es für einen Anspruch an mein Leben? Wie soll es mein Leben verändern? Dann müssen wir ja auch erstmal uns einmal unter dieses Wort gestellt haben. Wir müssen erst einmal anerkannt haben, dass die Bibel ganz klar davon spricht, dass wir ohne Jesus Christus ewig verloren gehen. Und ich weiß nicht, ob jede Person, die heute hier in diesem Saal jetzt hier zuhört, wirklich sich entschieden hat, mein Leben soll von ganzem Herzen dem Herrn Jesus gehören. Wenn nicht, dann fehlt die Grundvoraussetzung, dann fehlt auch der Grundglauben, dann fehlt im Grunde genommen alles, was notwendig ist, um auch die Kraft Gottes in unserem Leben erfahren zu können. Deswegen, wenn du dieser Predigt zuhörst, dann seid ihr immer bewusst, die Frage steht vor deinen Augen, gehörst du mir ganz mit deinem Leben und willst du mir ganz mit deinem Leben gehören? Nur dann kann ich es erfüllen mit dem, was ich ja meine in meinem Wort. Nur dann kann es so in deinem Leben Raum gewinnen, in deinem Herzen, in deiner Tat Raum gewinnen, dass du ein glückliches, erfülltes und sinnerfülltes Leben haben darfst. Wir werden nachher Römer 14 miteinander betrachten. Und ich sage deswegen nachher, weil ich noch kurz Vorgedanken weiter dazu habe, aber in dem Kapitel Römer 13, 8 bis 14, da lesen wir von der Liebe als Erfüllung des Gesetzes und dem Leben im Licht des kommenden Tages. Und dann heißt dort weiter, dass wir den Herrn Jesus anziehen sollen. Und ihn anziehen, das bedeutet letzten Endes nichts anderes, als dass er in unserem Leben wirksam werden darf. Dass er sein Leben durch dich und durch mich leben kann. Dass sein Wesen, sein Handeln, sein Tun durch uns, in uns sichtbar wird. Für alle Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Es bedeutet, dass wir uns ganz auf ihn ausrichten und ihn in uns wirken lassen. Ich möchte ein Beispiel dazu geben. Anfang dieser Woche hat die Schule wieder begonnen, und zwar nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Lehrer, als da einer ich auch bin. Und wie das halt so ist am Anfang vom Schuljahr, man geht ja schon noch geteilter Meinung, man weiß nicht so recht, was kommt denn so auf einen zu. Und bei mir war es nun so, dass am ersten Tag gleich ein Gespräch mit der Schulleitung war, was nicht so ganz erfreulich für mich verlaufen war. Da war so eine Nachricht, die mein Chef mir gegeben hat. Ich habe es eigentlich gar nicht verstehen können, warum das kam. Und die Tragweite dessen, was er mir gesagt hat, die hat mich tatsächlich belasten wollen. Jetzt, was mache ich? Krummle ich jetzt rum und hadere damit? habe ich tatsächlich etwas getan. Ich habe es einfach nicht verstanden. Aber ich habe ja liebe Menschen um mich rum, die mich kennen, die mich lieben. Was haben sie gemacht? Sie haben mir Mut gemacht. Dann gesagt, Andreas, jetzt wart doch erst mal zu. Jetzt reagier doch nicht gleich so schnell. Gott kann und will doch helfen. Lass es doch uns ihm hinlegen. Und genau so haben wir es dann letzten Endes getan, aber nicht ohne, dass wir zuerst so dieses, ja, ist ja ganz einfach, gell? Aber wie bloß? Es ist wirklich ganz einfach. Es ist ganz einfach, sich zu beugen vor unserem Herrn, sich bewusst zu machen, er hört Gebet. Und das durften wir miteinander tun. Und am nächsten Tag bin ich in die Schule gegangen und war eigentlich ruhig. Und als ich dann am Tag drauf eben von der Schule nach Hause kam, da war ich fast fröhlich. Oder ja, kann man sagen, fröhlich. Und dann sagt meine Frau, was ist denn los? Hat sich was verändert? Da habe ich gesagt, nein, hat sich gar nichts verändert. Aber der Herr Jesus hat mir Ruhe geschenkt. Er wird handeln und er wird es wohl machen. Und das war für mich eine echte praktische Auswirkung, mal wieder zu erleben, wie wunderbar das ist, nicht allein durchs Leben zu gehen, sondern mit dem Herrn, der sorgt, der uns Kraft gibt, auch in solche Situationen, die wir nicht verstehen können. Das ist eine echte Ermutigung. Wenn man es mit dem 14. Kapitel vom Römerbrief beschäftigt, dann ist mir es wichtig, da nur so ein paar kleine, kurze Eckdaten dazu zu geben. Der Römerbrief, ca. 56 nach Christus, entstanden. Er hat, ja, oder man sagt eigentlich, dass er im Grunde genommen die vollständigste Auslegung der zentralen Wahrheiten des Christentums beinhaltet. Die zentrale Wahrheiten des Christentums im Neuen Testament. Und so ist folgerichtig natürlich das Hauptthema dieses Briefes, das Evangelium Gottes und die Gnade, die Sünder durch Jesus Christus errettet. Wieder die Gnade, wo wir schon so viel gehört haben heute. Und aus dieser Errettung raus, dann ist dieser Brief auch ein Lehrbrief, der dann eben das christliche Leben und letzten Endes die Auswirkungen des christlichen Lebens und Liebe im Umgang miteinander erklärt. Und in der Lutherbibel ist dieser Abschnitt Römer 14 am Anfang überschrieben von den Schwachen und Starken im Glauben. Und bei der Übersetzung Neues Leben ist der gleiche Abschnitt überschrieben mit dem Satz, urteilt nicht übereinander. Urteilt nicht übereinander. Und ihr werdet sehen, dass das noch ein tiefes Gewicht bekommt. Am 1. Juli 2016 war in der Internetzeitung ruhrnachrichten.de folgendes zu lesen. Landgericht Münster, Urteil gefällt. Lange Haftstrafe für Selmer Bandido. Muss man wissen, die Bandidos sind eine Rockergruppe, die es mit der Legalität wohl offensichtlich nicht so sehr genau nehmend. Selm. Drogenhandel und Schmuggel in großem Stil, es war ein komplexer Fall. Der aufwendige Prozess um einen Bandido aus Selm ist zu Ende. Er und 5 weitere Angeklagte wurden verurteilt. Der Rocker aus Selm muss für lange Zeit ins Gefängnis. Kiloweise Amphetamin produzierte ein Selmer Rocker in seiner Halle an der Lüdinghausener Straße in der Nähe des Hellweg-Baumarktes. Damit betrieb er Handel und Schmuggel in großem Stil. Dafür soll er für 8 Jahre hinter Gitter. Am Freitag verkündete die 3. große Strafkammer des Landgerichts Münster die Urteile im Bandidos-Prozess. Die Haftstrafe gegen die anderen 5 Angeklagten liegen zwischen 3,5 und 9 Jahren. Was bewegt uns, wenn man sowas hört? Gerade jetzt, was habt ihr für Gedanken? So vielleicht, naja klar, der hat es doch verdient, oder nicht? Die haben es doch verdient, die haben doch die gerechte Strafe für das bekommen, was sie falsch gehandelt haben. Oder sind vielleicht noch andere Gedanken? Könnten vielleicht auch Gedanken da sein, arme Menschen, hättet sie doch bloß der Herr Jesus kennengelernt, bevor ihnen das passiert war. Und eigentlich sind es gar nicht sie selber, sondern es ist der Teufel, der in ihnen regiert, solange sie Jesus Christus noch nicht als Herrn in ihrem Leben angenommen haben. Sollte man nicht als Christen herzliches Erbarmen zeigen? Unser Gesetz, auch hier in Deutschland, ist knallhart. Wenn, dann. Und Gottes Gesetz ist im Grunde genommen überhaupt nicht anders. Nur, dass unser Gesetz, das menschliche Gesetz, interessanterweise nur in den seltensten der Fälle Gnade kennt. Es gibt Begnadigung. Aber wenn ein Richter urteilt, dann urteilt er nach dem Buchstaben und sagt genau so, wie es steht. Ich will Römer 14 lesen, auch wenn wir heute etwas unter Zeitdruck sind, dennoch ganz, denn dieses Kapitel muss, denke ich, im Zusammenhang gelesen werden. Ich lese etwas schneller, habe keine Angst aber dann, dass dann nachher wir nicht mehr auf die Verse eingehen würden, nicht auf alle, aber doch etliche. Römer Kapitel 14. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben. Denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst. Nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr in der Liebe, nach der Liebe, Entschuldigung. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es mit schlechtem Gewissen isst. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Wer aber dabei zweifelt und dennoch isst, der ist gerichtet. Denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Also wir haben schon gesehen, Römer 14, da spricht die ganz praktische Umsetzung der Liebe zum Bruder, der Liebe zur Schwester, zum Mitmenschen an. Und er redet davon, von der Beziehung zu Gott und eben dem daraus resultierenden Ergebnis der Beziehung zwischen uns Menschen. Galater 5, Vers 6 sagt, der Glaube aber ist durch die Liebe tätig. Der Glaube ist durch die Liebe tätig. Und wir kommen um diese Liebe nicht herum, denn sie prägt und soll auch unseren Umgang prägen. Und wenn wir uns jetzt mit dem Römer 14 etwas näher beschäftigen, so möchte ich das nicht auf eine dogmatische Weise tun. Römer 14 kann man sehr dogmatisch auslegen. Aber ich möchte es eben nicht von dem tun, weil Dogmatik oft auch theorielastig ist. Hat auch seinen Platz, ist auch wichtig. Aber ich denke, für uns ist noch viel wichtiger das ganz Praktische. Was sagt dieses Kapitel über unseren praktischen Glaubenswandel aus? Und ich möchte da 7 Schwerpunkte rausnehmen. 7 Schwerpunkte, jetzt nicht Vers für Vers, sondern ich sage mal Aussage für Aussage, Schatzgrube für Schatzgrube. Etwas graben und es möglichst lebendig und praktisch gestalten. Wir haben in Vers 1 und in Vers 5 gelesen, streitet nicht über Meinungen, und im Vers 5, ein jeder sei in seiner Meinung gewiss oder sicher. Also jetzt sind wir aufgefordert, auf der einen Seite sicher zu sein und auf der anderen Seite nicht drüber zu streiten. Beispiel. Wie ist das so am Sonntag? Gehen wir raus und mähen wir den Rasen? Oder die Frauen, waschen sie die Wäsche und trocknen sie, hängen sie raus und bügeln nachher? Wie ist das mit dem Sonntagsheiligungsgebot? Wie ist das? War das nicht auf den Sabbat bezogen? Und gilt das jetzt auch für den Sonntag? Darf ich am Sonntag jetzt arbeiten oder darf ich es nicht? Oder was ist mit denen Geschwister, die den Sabbat heiligen und den Sonntag? Also manche, die halten den Samstag heiliger als den Sonntag. Ja, komisch. Sind die nicht ein bisschen komisch dran? Seit der Herr Jesus doch am ersten Tag der Woche auferstanden ist, da halten wir doch den Sonntag als den heiligen Tag. Oder halten, ist es überhaupt sinnvoll, überhaupt einen Tag zu halten? Fragen über Fragen, Meinungen über Meinungen, Erkenntnisse über Erkenntnisse. Ich bin überzeugt, wenn ich euch jetzt wirklich fragen würde im einzelnen Gespräch, würdet ganz unterschiedliche Haltungen zutage treten. Und ich bin noch überzeugt, ihr könntet das bestimmt von der Bibel her begründen. Jeder, jede, ganz sicher. Irgendein Vers findet er immer. Ja, aber was machen wir jetzt mit den Fragen? Jetzt können wir wirklich hergehen. Ich kann jetzt diese Bibel nehmen, kann sagen, Leute, nächste Woche, da treffen wir uns, Donnerstagabend, wer Lust hat, über das Thema zu reden. Und dann hauen wir uns mal das Wort um die Ohren. Ja, und dann zeige ich euch mal, ich finde euch garantiert, ich werde euch meine Meinung eindeutig biblisch belegen. So, und dann kommt der andere, macht genau das Gleiche mit seiner Meinung und die ist gar nicht die meine. Und jetzt sagt die Bibel, ein jeder sei seiner Meinung sicher. Aber streitet nicht über Meinungen. Das heißt nicht, ihr dürft euch nicht darüber austauschen. Letzten Mittwoch hatten wir es auch, diskutieren, warum denn nicht? Aber wo? Unter der Käseglocke. Da darf man auch offen reden. Und warum ist es dann nicht schlimm, wenn man dann offen redet? Weil die Liebe zueinander es nicht zulässt, dass man die eigene Meinung für so unfehlbar hält, dass man anderen damit erschlagen muss. Weil die Liebe einen dann befähigt, die eigene Meinung auch mal dran zu geben oder zumindestens, wenn man sie schon selber nicht dran geben möchte, weil man sich ja gewiss ist, dass es die richtige ist, aber dann trotzdem genauso sagen kann, du, aber deine Meinung, so wie du das erkennst, lasse ich ganz genauso stehen. Der Herr, er wird es uns offenbar machen. Also nicht über Meinungen streiten, erstens, aber trotzdem sich seiner Meinung auch gewiss sein. Zweitens, wir sollen einander nicht verachten oder verurteilen. In Vers 3, wer ist, der verachte den nicht, und dann weiter, der richte den nicht. Und in Vers 10, da lesen wir, du aber, was richtest du deinen Bruder, oder du, was verachtest du deinen Bruder? Richten und verachten, was ganz, ganz Schlimmes im Reich Gottes. Zwei Beispiele. Da geht man durch die Gemeinde, also ich sage es nochmal gleich dazu, ist wieder rein hypothetisch. Da geht man durch die Gemeinde und dann ist da ein Bruder, der läuft hier sowas von hochnäsig durch die Gegend. Du meine Güte, also man könnte echt denken, der hat die Weisheit mit Löffel gefressen, der hat einen Stock verschluckt und die Nase ist da oben. Und dann denkt man, meine Güte, was ist denn das für ein eingebildeter Fatzke? Ist euch das noch nie so gegangen? Rein hypothetisch. Tja, man denkt wirklich, der ist was Besseres. Also eindeutig. Also zumindest was Besseres als ich. Was sagt die Liebe? Nicht richten. Nicht verachten, nicht urteilen. Was ist denn jetzt meine Aufgabe? Vielleicht mal hinter die Kulissen zu schauen. Vielleicht tut sich da was ganz Besonderes auf, was man vorher nie gedacht hätte. Vielleicht ist es ein Bruder, der sehr, sehr unsicher ist. Vielleicht ist es jemand, der ganz wenig Wertschätzung in seinem Leben erfahren hat, vielleicht auch in der Gemeinde. Vielleicht ist das jemand, der eine Maske aufgebaut hat, um sich selber zu schützen. Vielleicht hat es noch ganz andere Gründe. Egal, was es sein mag, wir sind nicht aufgefordert, zu urteilen, zu verachten. Wir sind aufgefordert, zu helfen, Verständnis zu üben, Liebe zu üben. Zweites Beispiel. Da ist doch eine Schwester in der Gemeinde, die hat doch, also, die hat eine Perücke auf. Eindeutig. Hast du das schon gesehen? Also man sieht es, man muss mal den Haaransatz gucken, das kann man genau erkennen. Die hat doch eine Perücke auf. Also das kann ja nicht wahr sein. Wie kann man denn als gläubige Frau eine Perücke aufsetzen? Also hört mal, man kann, also die Kosmetik ist ja schon recht gut, aber also es geht doch irgendwann mal zu weit, oder? Warum steht man denn nicht dazu, wie Gott einen geschaffen hat, du hast mich wunderbar gemacht, sagt doch das Wort, oder nicht? Und dann kommen plötzlich Gedanken, gleich die erste Gedanke, also zumindest ist mir das tatsächlich mal schon so gegangen. Das kann ja nicht sein. Vielleicht sage ich euch das Beispiel, ich war mal eingeladen in einer Gemeinde, oder wir waren mal in einer Gemeinde, da waren wir eigentlich nur einmal in unserem Leben. Also es hat nichts gegen die Gemeinde, es war einfach im Urlaub, waren wir da wo, und dann sind wir da hingegangen. Und dann ist uns dort aufgefallen, dass deine Schwester in der Gemeinde war, die war sowas von schick, also die hat jetzt keine Perücke aufgehabt, aber die war wirklich rausgeputzt, total elegant und schön, also echt fast übertrieben. Und nach der Versammlung sind wir mit der Schwester ins Gespräch gekommen und haben sie kennengelernt als eine total liebe und nette Frau. Und da hat sie uns erzählt von ihrem Leben so ein bisschen. Wildfremd, wir hatten uns das erste Mal in unserem Leben gesehen. Und da hat sie gesagt, wisst ihr, mein Mann ist Pilot von Beruf. Und er hat in seinem Beruf die ganze Zeit mit super Frauen zu tun. Und ich, als seine Ehefrau, ich will ihm da ergegen Gewicht gebe. Ich will ihm helfen, durch das, wie ich mich anziehe, wie ich mich auch gestalte, ihm helfen, da nicht in Versuchung zu fallen. Und meine Gedanken vorher, ich war so beschämt, ich kann es euch sagen. Und was ist mit der Schwester mit der Perücke? Dann gehe ich vielleicht hin und haue ihr das über den Schädel und sage, du, so kannst du aber nicht leben. Und was sagt sie zu mir, du? Ich hatte vor kurzem eine Krebsbehandlung, eine Chemotherapie. Ich wollte nicht, dass man das weiß. Paff! Da war er wieder, der Richten, der Andreas, ohne überhaupt Ahnung zu haben, was da dahinter steht. Wo ist die Liebe zum anderen? Immer erst das Negative, vielleicht das vermeintlich Negative sehen. Und selbst wenn es so wäre, dass es eben nicht eine Krebserkrankung oder sonst was war, hätte ich dann das Recht zu urteilen, ob das richtig oder falsch ist, was die Schwester tut? Nein. Gott hat sie angenommen und dann habe ich nicht das Recht zu verachten. Nochmal, drüber zu reden, in Liebe, in Annahme, natürlich, warum nicht? Wenn ich merke, da ist eine offene Tür und es verletzt nicht, dann warum nicht auch mal drüber reden? Und vielleicht auch eine eigene Meinung dazu weitergeben, aber in der Achtung dem anderen gegenüber. Barmherzigkeit üben und nicht richten. Ich möchte dazu ein paar Verse aus Lukas 6 lesen, die Verse 36 bis 38. Lukas 6, die Verse 36 bis 38, das beginnt mit: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Ist ganz interessant. Es beginnt mit was Positivem. Seid, also mit einer Aufforderung zum Positiven, seid barmherzig. Dann geht es weiter mit etwas Negativem, was man nicht tun soll, nicht zu richten. Und dann wieder mit was Positivem, gebt, so wird euch gegeben, so eingebettet. Aber dass diese Einbettung, die ist für mich eigentlich ein klarer Hinweis darauf, dass wenn wir das eine Positive und das andere Positive tun, es uns dann schützt, das Negative zu tun. Also wenn wir Barmherzigkeit leben unseren Mitmenschen gegenüber, mit ihren Fehlern, die sie haben, so viel Erbarmen haben, wie wir auch wünschen, dass wir mit unseren Fehlern Erbarmung haben von der anderen. Und wenn wir bereit sind zu geben, Wertschätzung, Annahme, Liebe, dann werden wir bewahrt sein vor dem Richten. Und das ist so eine wichtige Sache, dass wir nicht richten. Drittens, wir sollen nicht urteilen, sondern als Vorbilder leben und aus der Liebe handeln. Und das ist eine ganz wichtige Sache, wenn ich das sehe, und das sehen wir hier im Vers 13, wir sollen nicht mehr einer den anderen richten, sondern vielmehr darauf unseren Sinn richten, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Das heißt nicht, das können wir alle in perfekter Weise tun, weil woher weiß ich schon, wer an mir Anstoß nimmt und an was. Aber wenn mir etwas bewusst wird, dass in meinem Leben etwas ist, wo zum Anstoß wird, dann bin ich aufgefordert, hier zurückzustecken. Wenn ein Bruder oder Schwester in Not kommt. Ich habe nach einem Beispiel gesucht und mir ist ein Beispiel gekommen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst wird. Es gibt Gemeinden, die haben überhaupt kein Problem im Rauchen. Also, da wird von der Bibel her das gar nicht als schlimm gesehen. Ich klammere jetzt wohlgemerkt mal die gesundheitliche Gefährdung aus. Denn denke, das ist uns alle klar, dass Rauchen nicht gesund ist. Aber es ist eine Frage, raucht ein Christ oder nicht? Und wenn ich jetzt sage, für mich jetzt sagen würde, ich habe Freiheit zu rauchen, ich habe da überhaupt kein Problem damit vor dem Herrn, dann ist die große Frage aber, bin ich damit ein gutes Vorbild für andere? Und wenn ich jetzt noch bewusst wüsste, da sind Geschwister, die leiden da bald am Glaubensschiffbruch, wenn sie sagen, Mensch, der Andreas, aber der raucht und das ist doch nicht recht. Für mich ist es vielleicht recht. Aber ich sehe, die haben so große Not damit, dann ist es an mir zu handeln. Dann muss ich mich hinterfragen, ist es denn nicht besser, es sein zu lassen, nur, ich sage es mal wirklich, nur aus Liebe zu meinem Bruder, zu meiner Schwester. Ich sage nicht, dass es in jedem Fall und immer so ist, denn sonst wird mein Leben ja nur noch von außen bestimmt. Es geht wirklich um solche Punkte, wo ich wirklich merke, da kommt jemand in existenzielle Not. Und dann bin ich aufgerufen, hier aus Liebe zurückzustecken. Viertens, die Schrift sagt uns ganz klar hier, dass wir persönlich vor Gott verantwortlich sind und nicht vor Menschen. Vers 4, wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Und dann kommt noch was Wunderbares, er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Und im 12. Vers, da lesen wir, so wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Also auch hier wieder ein ganz, ganz wichtiger Gedanke und eine Richtlinie für unser Verhalten, dass wenn wir uns Gedanken machen über unseren Bruder oder Schwester, wir uns immer bewusst sein müssen, der Bruder, die Schwester fällt und steht nicht mir. Auch nicht einem Leitungskreis oder Ältestenkreis einer Gemeinde. Sie steht allein und ausschließlich ihrem Herrn, Jesus Christus. Und so müssen wir uns bewusst sein, wenn wir mal in der Ewigkeit angekommen sind und uns Jesus annimmt in seiner unsagbaren Liebe und sagt, mein liebes Kind, wie schön, dass du endlich bei mir bist. Wie habe ich mich nach dir gesehnt? Ich freue mich so, dich zu sehen. Da wird keine Not mehr sein und kein Geschrei. Und da wird der Herr Jesus keine Sünde mehr aus der Tasche ziehen und uns auf das Tablett legen. Da wird nur Liebe sein. Auch übrigens im Preisgericht. Das nur nebenbei. Da wird nämlich nichts Schlimmes mehr aufgetischt. Denn all das hat der Herr Jesus ja am Kreuz bereits getragen. Er hat die Strafe ja bezahlt. Und er hat gesagt, ich will ihre Sünden nimmer mehr gedenken. Da wird nichts mehr an Fehler und Sündhaftigkeit auftauchen. Wenn hier es steht, er wird stehen bleiben. Seht, wenn ich jetzt das Fehlverhalten vielleicht aus meiner Sicht von jemand anderem sehe, dann darf ich gleichzeitig wissen, dieser Bruder, diese Schwester, die steht in der Hand ihres Herrn. Und das Wort sagt, sie, er wird stehen bleiben. Warum? Weil der Herr sie aufrecht hält. Und wenn es mal zu einem Fall kommt, dann steht es so schön im Alten Testament geschrieben, freue dich nicht, meine Feindin, dass ich da niederliege, denn siehe, ich stehe wieder auf. Dann dürfen wir Zuflucht nehmen und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei Gott. Ja, Jesus Christus, unser Hohepriester, er spricht für uns gut, weil er schon bezahlt hat. Fünftens, wir gehören nicht uns selbst. Das sehen wir ganz klar im Vers 7 und 8. Keiner lebt sich selber, keiner stirbt sich selber. Wenn wir leben, leben wir dem Herrn, sterben, sterben wir den Herrn. Wir sind des Herrn. Und das ist etwas, was uns auch wieder in die Demut führt. Was auch uns ein Stück weit entlastet von der Verantwortung für unser eigenes Leben, weil wir sehen dürfen, wir gehören dem Herrn. Und er hat die Verantwortung für dein und mein Leben übernommen. Und wenn mein Leben nicht mehr mir gehört, sondern ihm, dann wird er es auch recht führen. Da muss ich eigentlich nur noch aufpassen, dass ich nicht dazwischen funk. Dass ich mir meine eigenen Vorstellungen und Gedanken vielleicht dem Wirken Gottes in irgendeiner Weise in die Quere komme. Dann darf ich einfach sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Sende mich, gebrauche mich, handle mit mir, so wie du es für richtig hältst. Und ich will Stille halten. Und wo ich es nicht hinkriege, da halt mich stille. Schenk mir den Blick der Liebe zu dir. Der Herr Jesus hat auch gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Hat aber auch gesagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das ist doch das Herrliche, dass er selber dieses Joch, das er uns auflegt, mitträgt. Und sechstens, im Vers 19, da sehen wir, dass wir aufgerufen sind, Friedensstifter zu sein und Glaubensstärker. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Friedensstifter, da gibt es sogar ein Lied von den Kindern, Friedensstifter, lasst uns sein. Müsst ihr mal singen, oder müsst ihr Kinder mal singen, das ist ein ganz schönes Lied, Friedensstifter. Etwas, kann ich Frieden stiften? Ich? Ich bin eher einer, der Ärger stiften kann, wenn ich mal zu impulsiv reagiere, wenn mein Wesen mit mir durchgehen will. Wie kann ich da Aufforderung habe von der Schrift, Friedensstifter zu sein? Wie kann denn sowas funktionieren? Vielleicht mal zwei Fragen dazu. Erstens, gibt es in deinem Leben Menschen, jetzt gerade heute, womöglich andere Christen, die zu Recht, ich sage jetzt zu Recht, böse auf dich sind? Zweitens, wenn ja, hast du dich schon darum gekümmert, den Streit beizulegen? Wenn nein, warum nicht? Wisst ihr, Friedensstifter, das fängt bei mir an. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich mit irgendeinem Menschen in irgendeiner Art und Weise in Zwist lebe, vielleicht in offenem Streit, dann bin ich aufgefordert, hinzugehen und diesen Streit nach Möglichkeit zu beenden. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den Film Der kleine Lord. Dieser kleine Cedric, da zu seinem alten, griesgrämigen Großvater in England kommt, der Lord ist und der richtig, ich sag mal, so als Ekel dargestellt wird, der über Leichen geht, völlig verbittert ist. Und dann fängt dieser Kleine an, das Herz dieses alten Mannes, dieses verbitterte Herz, mit seiner völlig, einfach freie Liebe, die er ihm gegenüber hat, völlig unvoreingenommene Liebe aufzutauen. Und dann kommt da eine Szene vor, da nach vielen Jahren gibt dieser Lord ein Fest in seinem Schloss und lädt zu seiner Schwester ein. Und mit der war er über viele Jahre zerstritten, richtig bitter zerstritten. Die konnten sich nicht mehr sehen, die haben keinen Kontakt mehr gehabt. Dann kommen die aufeinander zu, sehen sich. Und dann begrüßen sie sich da und dann sagt seine Schwester zu ihm, sag mal, über was haben wir uns eigentlich gestritten? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und dann sagt er, ach, war eine Lappalie. Nach Jahren, ja, und die sind Jahre in Streit gelebt und das ist nicht nur in einem Film so, es gibt diese Dinge auch tatsächlich unter uns. Ich weiß es auch in Verwandtschaften und Bekanntschaften, wo man vielleicht über Jahre, vielleicht wegen einem Erbstreit, in bitterem Streit miteinander lebt. Lohnt sich das? Friedensstifter sollen wir sein, füreinander da sein. Siebtens, der 22. Vers, der letzte Punkt. Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Die Menge-Übersetzung übersetzt diesen Vers so. Du hast Glaubenszuversicht, halte sie für dich selbst vor dem Angesicht Gottes fest. Wohl dem, der nicht mit sich selbst ins Gericht zu gehen braucht, bei dem, was er für recht hält. Und das ist jetzt wichtig, noch einmal zurückzukommen auf die eigene Meinung und der Umgang mit der eigenen Meinung. Wenn uns der Herr Jesus eine Erkenntnis gegeben hat in einer bestimmten Sache, mir persönlich, dann geht es nicht darum, diese Erkenntnis erstmal von mir aus weiterzugeben und zu sagen, und du musst genauso handeln. Sondern es geht nach diesem Wort jetzt erst einmal für mich darum, dass was er mir gezeigt hat, für mich festzuhalten. Denn wenn ich das nicht tue, dann handle ich gegen mein Gewissen in diesem Punkt, den der Herr mir gezeigt hat, und das ist hochgefährlich. Und das ist im Umkehrschluss auch wieder dann wichtig, dass ich mich dann wieder nicht auf irgendjemand von euch berufen kann und sagen, ja, aber der Andreas, der sieht es ja so, also dann kann ich ja auch. Nein, eben nicht. Warum? Weil mein Herr ja selber mir diese Erkenntnis gegeben hat. Und dann muss ich auch dieser Erkenntnis gemäß leben und handeln. Deswegen, ich stehe vor der einzigen legitimierten Instanz, nämlich vor Jesus Christus, meinem Herrn, der allein das Recht hat, über mein Leben zu urteilen und zu richten. Und deswegen, liebe Geschwister, können wir frei miteinander umgehen. Deswegen können wir so dankbar sein, dass wir einander haben. Deswegen können wir dankbar sein für völlig unterschiedliche Wesensarten, für völlig unterschiedliche Gaben und Begabungen in unserer Gemeinde. Wir können dankbar sein, dass wir einander haben dürfen und einander ergänzen. Das freut mich so. Ich schließe ab mit einer stichwortartigen Zusammenfassung. Erstens, wir sollen Liebe untereinander aktiv leben. Zweitens, er will und kann alles Gute in uns wirken. Drittens, wir sollen nicht übereinander urteilen und richten. Viertens, wir dürfen und sollen unserer Meinung sicher sein, aber nicht darüber streiten. Fünftens, wir sollen niemand verachten oder verurteilen. Sechstens, wir dürfen unsere Freiheit in Christus nicht missbrauchen. Siebtens, wir gehören alle Jesus Christus und er hält uns aufrecht. Achtens, wir dürfen und sollen Friedensstifter sein. Und neuntens und letztens, wir handeln unserer Erkenntnis gemäß ehrlich in Verantwortung vor unserem Herrn Jesus Christus. Möge uns der Herr alle miteinander da dabei mehr und mehr segnen. Amen.